Herzlich willkommen zu Praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon sind Astrid Kirchauer und mein Name ist Wolfgang Ellmeier. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Heute geht es um ein Thema, mit dem wir in der Praxis sehr viel zu tun haben. Es geht um das Thema Ärzte und Immobilien. Immobilien sind sehr oft Begleiter für Ärztinnen und Ärzte in ihrem Berufsleben, als Ordination, als Kapitalanlage oder generell als wichtiger Baustein auch für die Altersvorsorge. Also dieses Thema werden wir heute näher betrachten. Herzlich willkommen, Astrid.
Hallo Wolfgang.
Freut mich, dass du da bist. Wie siehst du es? Wie bist du mit Immobilien täglich befasst?
Ja, Immobilien sind natürlich Bestandteil von fast jedem Gespräch mit unseren Mandanten. In jedem Jahresabschlussgespräch oder Vorkastgespräch sind Immobilien ein Thema. Viele unserer Mandanten haben natürlich auch ein großes Portfolio an Immobilien, ob das jetzt eine Vorsorgewohnung ist, ein Bauherrenmodell. Also alles Dinge, die natürlich für einen Arzt, für eine Ärztin wichtig sind. Viele Vertreter dieser Zunft sind natürlich auch konservativ in ihrem Veranlagungsverhalten und dadurch, dass sich die Immobilie durch große Wertbeständigkeit auszeichnet, ist das natürlich etwas, das die meisten gerne in ihrem Portfolio sehen. Und wenn man die Spielregeln kennt, die steuerlichen, die oftmals recht komplex sind, dann ist das natürlich eine wunderbare Ergänzung für jedes Portfolio.
Genau das werden wir uns heute ein bisschen näher anschauen. Also es ist unser Versuch, in diesem Bereich der Immobilien euch einen praxisnahen Überblick zu geben. Also wir sprechen über die Ordinationen, über Vermietungsimmobilien, über späteren Verkauf und wie die Astrid schon gesagt hat, darüber, wie man Immobilien eventuell auch in eine langfristige Vermögensstrategie einbinden kann. Schauen wir uns mal an, vielleicht als ersten Bereich, der wahrscheinlich für die meisten besonders interessant ist, die Ordination, und zwar die gemietete Ordination. Wie schaut es denn da aus? Ist das sinnvoll aus deiner Sicht? Soll man mieten, soll man kaufen, also eine Miete im Eigentum haben? Die meisten starten, glaube ich, mit einer gemieteten Ordination, oder?
Ja, aber in unserem Fall, also bei unseren Mandanten ist es so, dass die meisten bei einer Praxiseröffnung mit der Miete starten. Der Vergleich zwischen Miete und Kauf ist natürlich immer eine Vergleichsrechnung, die tatsächlich berechnet werden muss. Es kommt immer auf die konkreten Situationen und auch Konditionen an, um sozusagen hier eine Vorteilhaftigkeitsentscheidung an den Mandanten weiterzugeben. Was natürlich die Miete auszeichnet, ist ein hoher Grad an Flexibilität. Ja? Das heißt, wenn ich mir noch nicht sicher bin oder wenn ich einfach starte in meine Selbstständigkeit, dann wählen die viele Mandanten von uns die Miete, weil sie sich eben als flexibler erweist.
Aber man muss grundsätzlich genauer hinschauen, mieten oder kaufen. Das ist ein Klassiker, wo wir Berater dann das Excel-Sheet herausholen und dann wirklich so Vergleiche machen. Also das ist nicht unwichtig im privaten Bereich und natürlich, wir sprechen gerade über den betrieblichen, dass man so einen Vergleich macht, mieten oder kaufen.
Ja, und natürlich lassen wir das einfließen dann in einen Businessplan. Das heißt, da bilden wir dann ab, ob ich eine Mietimmobilie habe oder eine Eigentumsimmobilie. Und je nachdem eben, wie das steuerlich gehandhabt dann wird, entweder es werden die Betriebsausgaben der Miete sofort in Abzug gebracht oder es wird über einen Zeitraum abgeschrieben. Je nachdem erweist sich das als vorteilhafter oder auch nicht.
Miete klingt grundsätzlich jetzt flexibler, unkomplizierter. Wo sind denn da sonst noch die Fallstricke aus deiner Sicht?
Ja, wichtig ist natürlich, dass man die Miete als Betriebsausgabe verwenden kann und sofort absetzen kann. Weitaus komplexer kann es sich verhalten mit Mieterinvestitionen, also all das, was du aufwendest, um sozusagen diese Immobilie betriebsfertig machen zu können. Da ist es so, dass diese Mieterinvestitionen in aller Regel nicht gleich abgeschrieben werden können im Jahr der Verausgabung, sondern über die Mietdauer abzuschreiben sind, also über mehrere mehrere Jahre. Wenn wir uns das anschauen, an einem Praxisbeispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ärztin habe, die 80.000 Euro für gemietete Praxisräume aufgewendet hat, um die instand zu setzen, um hier die Elektronik auf Vordermann zu bringen, dann entfaltet sich der steuerliche Benefit dieser Investition nicht gleich im ersten Jahr, wo diese Ausgabe getätigt wurde, sondern sind über viele Jahre abzuschreiben. Also etwas natürlich, das auch immer genau geplant gehört, mit uns als Steuerberater.
Also steuerlicher Benefit ist immer so zu verstehen, dass es halt eine Betriebsausgabe gibt, dass es etwas gibt, was quasi von den Einnahmen abgezogen wird und unsere Steuerlast reduziert, nicht wahr?
Genau.
Gibt es grundsätzlich bezüglich dieser Thematik auch Chancen?
Absolut, es gibt auch Investitionen, die ich sehr wohl für die großen Steuerbenefits der Ärzte, also den Gewinnfreibetrag, nutzen kann. Es gibt eben mit der Investitionen, die gleich als investitionsbedingter Gewinnfreibetrag genutzt werden können oder auch als Investitionsfreibetrag, das muss man sich dann anschauen. Also es gibt sehr wohl auch Steuerzuckerln in Zusammenhang mit Mieterinvestitionen.
Alles klar. Ein Thema, das wir in der Praxis sehr oft hören, in der Steuerberatung insbesondere, ist das Thema Umsatzsteuer und Immobilien. Da gibt es etwas, wo man, glaube ich, als Ärztin oder Arzt sehr genau aufpassen muss.
Ja, beim Arzt ist es ja in aller Regel so, dass der Arzt für seine Tätigkeit grundsätzlich eine unechte Umsatzsteuerbefreiung hat. Das bedeutet, er muss an seinen Patienten keine Umsatzsteuer verrechnen. Im Gegenzug hat er aber auch keinen Vorsteuerabzug. Und das ist natürlich etwas, das seine Investitionen, seine Miete, seine Baukosten verteuert. Das heißt, die Umsatzsteuer, die auf Miete, Baukosten oder Investitionen entfällt, stellt für den Arzt einen richtigen Kostenfaktor dar. Und das verteuert natürlich auch seine Infrastruktur sozusagen und muss auch eben in die Finanzplanung einfließen.
Also andere Unternehmer können das eigentlich zurückholen. Und das ist beim Arzt nicht möglich. Das muss man wirklich darauf achten, ganz großer Unterschied. Und das ist auch so, wenn ihr in der Immobiliensuche mit Maklern und so weiter zu tun habt, das müsst ihr ganz genau besprechen, damit das derjenige, der euch etwas vermietet oder verkauft, auch genau dieses Umsatzsteuerthema in Bezug auf euch als Mediziner kennt. Weil da kann sich durchaus dann vielleicht auch in der Kostenstruktur etwas ändern. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also oft wird das auch draufgeschlagen oder so in der Praxis. Ist, glaube ich, so, ne? Genau. Aus der Sicht der Finanzplanung ist dieses Thema natürlich auch extrem wichtig, weil was bedeutet das, wenn man jetzt da sagt, man hat diesen Vorsteuer, also Vorsteuer ist immer quasi der Teil, den man abziehen kann im Vergleich zur Umsatzsteuer, die man abführen muss an das Finanzamt. Aus der Sicht ist es wichtig, dass man einfach 20% draufrechnen muss für die Investitionskosten. Ganz wichtiger Punkt. Die eigene Ordination vielleicht noch als strategische Entscheidung, was das Eigentum angeht, also soll man es kaufen oder soll man es nicht kaufen. Viele Ärzte überlegen sich das, vielleicht schon in einer späteren Phase, wenn man über den Start in die nächste Phase kommt, dass man sagt, das geht sich gut aus, man kann es sich leisten, dass man vielleicht wirklich eine eigene Ordination auch kauft. Das müssen wir uns natürlich steuerlich auch ein bisschen genauer anschauen. Welche steuerlichen Aspekte stehen dabei im Mittelpunkt?
Ja, wir haben ja schon gesagt, bei der gemieteten Ordination ist die Miete sofort eine Betriebsausgabe. Bei einer Ordination, die gekauft wurde vom Arzt, muss ich einmal diesen Kaufpreis heranziehen und mir da überlegen, welcher Prozentsatz davon fällt auf das Gebäude und welcher Prozentsatz davon entfällt auf Grund und Boden. In aller Regel wird es ein Verhältnis von 60-40 sein, also 60% entfällt auf das Gebäude, 40% auf Grund und Boden. Wichtig dabei, nur der Teil, der auf das Gebäude entfällt, ist überhaupt abschreibbar. Der Prozentsatz, der da zur Anwendung kommt, sind 2,5%. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Immobilie hast, die du um 500.000 Euro gekauft hast, und wenn wir sagen, dass 350 Euro davon auf das Gebäude entfallen, dann bedeutet das, dass dieser Betrag dann auch abgeschrieben werden kann mit 2,5%. Das resultiert dann in einer steuerlichen jährlichen Abschreibung von 8.750 Euro. Also das sind die Regelungen, während bei der gemieteten Ordination die Betriebsausgabe gleich in Abzug gebracht werden kann bei einer Anschaffung von einer Immobilie eben dieser Betrag von 8.750 Euro jährlich deine Steuerbemessungsgrundlage reduzieren.
Also muss man wirklich darauf achten. Wie würdest du sagen, dieses Verhältnis zwischen Grund und Boden, wie wird das in der Praxis berechnet?
Da gibt es Richtlinien vom Finanzministerium und je nachdem, wie viele Wohneinheiten diese Immobilie hat, wo sie liegt, in welchem Ortsgebiet das ist, ist in aller Regel dieses Verhältnis 60-40. Mhm. Wenn ein anderes Verhältnis gewünscht wird, dann kann auch hier mit einem Gutachten eine Situation argumentiert werden, die mehr sozusagen Vorteile für den Arzt bringt. Also man kann einen Nachweis erbringen, aber in aller Regel sind das 60-40%.
Mhm. Wenn man eine Immobilie anschafft, da geht es meistens um größere Beträge. Oft wird man dann eine Finanzierung suchen, eine Finanzierung bei der Bank, einen Kredit aufnehmen dafür. Wie schaut es denn mit den Finanzierungskosten aus, steuerlich?
Also diese Finanzierungskosten, wie zum Beispiel Zinsen, wie zum Beispiel Nebenkosten, sind grundsätzlich genauso abzugsfähig. Also neben der Abschreibung kommen natürlich diese Finanzierungskosten auch zum Abzug.
Zum Abzug, das ist sozusagen steuerlich gut. Ich glaube, was man vielleicht dazu sagen sollte, auch noch, was die Immobilienfinanzierung angeht, da wird ja dann immer ein Betrag, eine Annuität, sagt man, dazu berechnet. Und eine Annuität setzt sich zusammen, also das, was ihr monatlich sozusagen an Kreditrate habt, setzt sich zusammen aus zwei Bausteinen, wenn man so will. Das eine ist eben die Zinsenbelastung, die man an die Bank zahlen muss. Und das andere ist quasi die Rückzahlung des Betrages. Da muss man darauf achten, wie du richtig gesagt hast, die Zinsen können schön steuerlich abgezogen werden, das kommt rein in unsere Steuerberechnung. Diese Rückzahlung des Betrages ist irrelevant. Also man darf nicht davon ausgehen, dass man sozusagen die gesamte Annuität steuerlich geltend machen kann, sondern eben nur den Zinsenanteil.
Man sieht das auch nicht laufend, sondern man sieht sozusagen auf dem Kreditkonto, dass die Annuitäten laufend abgebucht werden. Aber am Jahresende ist in aller Regel ausgewiesen, der Anteil, der auf die Zinsen entfällt. Genau. Und der wird dann sozusagen abgezogen.
Genau. Und bei einer normalen Kreditrückführung, einfach mit gleichbleibenden Raten, ist es aus der Logik heraus so, dass nicht der Zinsenanteil immer niedriger wird. Warum? Weil natürlich der Betrag, der aushaftend ist, kleiner ist, darauf werden die Zinsen berechnet. Das heißt, da muss man steuerlich schon davon ausgehen, dass das zum Schluss hin halt sinkt und der steuerliche Einfluss dann aus der Zinsenseite dann halt niedriger wird. Genau. Kommen wir vielleicht zum Thema strategische Überlegungen. Wenn Ärztinnen und Ärzte die eigene Ordination jetzt nicht nur als Arbeitsplatz betrachten, sondern auch um einen wesentlichen Vermögenswert. Wie geht man da heran an solche strategische Überlegungen?
Ja, es ist sicher sinnvoll für Ärzte, einen Überblick zu bekommen über ihre ganze Vermögensstruktur. Mhm. Und aus diesem Grund sollten solche auch Entscheidungen, ob ich weitere Immobilien anschaffe oder miete oder wie auch immer ich hier vorgehen möchte, solche Entscheidungen sollten immer im Rahmen einer strategischen Finanzplanung getroffen werden, damit sozusagen der Arzt einen Überblick hat, auch inwiefern diese Immobilien ein Teil seiner Altersvorsorge sein können.
Mhm. Das sehe ich schon in der Praxis auch sehr oft, dass manche unserer Kunden sehr immobilienlastig sind, also dass man da wirklich ein bisschen blind vorgeht und sagt, okay, das ist wirklich das sogenannte Betongold und ich möchte ganz stark in diese Richtung gehen. Und in Wirklichkeit, wie du es richtig sagst, muss das Ganze strategisch im Rahmen der Finanzplanung angeschaut werden. Das Stichwort ist da Diversifikation, dass man über die verschiedenen Vermögensklassen hinweg gut verteilt ist, dass man sich das ganz genau anschaut, dass es nicht zu stark im Immobilienbereich ist, weil die sind schon sicher Immobilien, keine Frage, aber die Rendite, die dahinter steht, die Renditeberechnungen etc., die basieren sehr oft auch auf Wertsteigerungen. Und ob das zum Beispiel jetzt da in Stadtlagen, wenn wir jetzt zum Beispiel Wien hernehmen, wo wir tätig sind und uns gut auskennen, oder auch andere Bezirke und Länder, kann es durchaus sein, dass das auch einmal in eine andere Richtung geht oder stagniert und dann die Rendite nicht mehr so toll ist. Und dann ist es natürlich der Beitrag für die Altersvorsorge natürlich dann geringer werdend. Also das muss man sich wirklich genau anschauen, dass man da gut verteilt seine Vermögensklassen bespart. Also das ist aus unserer Sicht der strategischen Finanzplanung ein ganz wichtiger Punkt. Und man muss sich auch anschauen, es hängt ja auch immer zusammen sehr stark das Thema, die unternehmerische Welt, also die Ordination, wenn man so will, und auch die private Welt. Ja, und da muss man auch schauen, dass die Zusammenhänge zwischen diesen einzelnen Vermögensgütern, dass die gut durchleuchtet werden auch. Also wie zahlt sich zum Beispiel aus, dass man so etwas mit einer Fremdfinanzierung macht? Zahlt sich aus, dass man das Eigenkapital dafür verwendet oder andere Vermögensgüter umschichtet etc.? Wie gesagt, das ist eher kompliziert, das hängt alles zusammen und das ist etwas, das schauen wir uns sehr wohl in der täglichen Praxis genau an und da würden wir euch auch dazu einladen, dass ihr da wirklich rechnet, nicht aus dem Bauch heraus solche Entscheidungen trefft. Genau, das ist ganz wichtig. Gut, Immobilien als Vorsorgeinstrument, man könnte ja sagen auch, ich schaffe eine Immobilie jetzt außerhalb der Ordination an, wenn man so will, zur Vermietung, also als zweite Einkommensquelle. Das Stichwort diesbezüglich ist eine Vorsorgewohnung oder vielleicht sogar ein ganzes Zinshaus. Was würdest du sagen, Astrid, warum ist denn dieser Teil oder diese Asset-Kategorie für Ärzte so besonders interessant?
Ja, weil sie zwei Vorteile sozusagen hervorbringt. Einmal eine laufende Einnahme, die Liquidität schafft und eben auch einen Sachwert. Also Immobilien stellen nach wie vor einen Sachwert dar. Zu dem, was du vorher gesagt hast, in jüngster Zeit haben die Immobilien in der Ansicht der Ärzte eine kleine Delle sozusagen erlebt. Also die Ärzte haben sich fast ein bisschen abgewendet, der Immobilie, aber jetzt wird es wieder einen Aufschwung geben und jetzt werden verstärkt Investitionen in Immobilien getätigt. Und wie du richtig gesagt hast, don't put all your eggs in one basket, das ist sicher gut zu diversifizieren und eben nicht nur eine Asset-Klasse zu bespielen oder in diese zu investieren. Ja. Aber die Immobilie als Vorsorgewohnung, je nachdem, was für Familienverhältnisse ich auch habe oder was für Vorstellungen auch im Alter bezüglich Liquidität der Arzt oder der Ärztin hat, zeichnet sich eben dadurch aus, dass da wirklich Miete lukriert werden kann. Mhm. Und wenn man das natürlich in einem guten Zeitpunkt anschafft, wo sozusagen noch zu Beginn Verluste lukriert werden können und dann mit Gewinnen zu rechnen sind, im Ruhestand des Arztes, dann ist das eine sehr vorteilhafte Sache. Mhm.
Wenn man das steuerlich betrachtet, also es gibt sozusagen außerhalb der Ordination noch eine Einnahmequelle, das ist eben die vermietete Immobilie. Das wird im Rahmen einer Überschussrechnung gemacht. Was kann denn dabei abgesetzt werden gegenüber den Einnahmen?
Also da kann, wie schon erwähnt, die Abschreibung abgesetzt werden. Mhm. Hier werden die Anschaffungskosten, also dieser Gebäudeanteil mit 1,5% im Jahr abgesetzt, im Gegensatz zur betrieblichen Immobilie, zur Ordination, da darf ich 2,5% heranziehen. Mhm. Also ich habe einmal die Abschreibung, ich habe die Kreditzinsen, ich habe Finanzierungskosten, ich habe natürlich auch Verwaltungskosten, auch Maklerkosten, wenn ich beispielsweise hier eine neue Miete gesucht habe. Dann habe ich natürlich auch die Steuerberatungskosten, ich habe Erhaltungsaufwendungen und eben, wie gesagt, die Abschreibung, die eben jedes Jahr mit 1,5% des Gebäudesanteils zu quantifizieren ist.
Mhm. Kannst du vielleicht ein Beispiel dazu nennen?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel Mieteinnahmen habe, jährlich von 12.000 Euro und abzugsfähige Werbungskosten von 9.000 Euro, dann bedeutet das, dass ich einen steuerpflichtigen Überschuss von 3.000 Euro habe.
Okay. Also eine wichtige Rolle, wie du gesagt hast, bei den Absetzposten spielt diese Abschreibung. Also da kommen wir immer wieder darauf, wie das sozusagen ist, also wie es gemacht werden muss. Wie siehst du denn das? Gibt es da spezielle Abschreibungsmodelle, die man da nutzen kann vielleicht?
Also grundsätzlich sind es diese 1,5% bei Vermietung und Verpachtung. Es gibt auch unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einer beschleunigten Abschreibung, die ich in Anspruch nehmen kann. Und bei Sanierungen beispielsweise werden diese thermisch-energetischen Sanierungen besonders steuerlich gefördert und können ganz erhebliche Vorteile bringen. Also alles, was in Richtung erneuerbarer Energie oder thermische Sanierung geht, wird sozusagen vom Finanzministerium aktuell sehr bevorzugt behandelt.
Mhm. Wenn Sie euch mit dem Thema Immobilien schon einmal ein bisschen auseinandergesetzt habt oder vielleicht mit eurer Steuerberatung auch zu dem Thema schon diskutiert habt, dann ist ein Begriff, der immer wieder vorkommt, die sogenannte Liebhaberei. Also gibt es ein gewisses Risiko, das besteht, dass etwas als Liebhaberei klassifiziert wird. Astrid, vielleicht kannst du uns ein bisschen diesen Themenbereich näher bringen.
Ja, das Finanzministerium ist natürlich nicht glücklich mit einer Situation, wo es Einkunftsquellen gibt, die nur Verluste generieren. Ja? Also wenn du jetzt hohe Aufwendungen hattest für den Erwerb einer Immobilie, viel reinstecken musst, um das Ganze vermietbar zu machen und nur über einen langen Zeitraum von 20, 25 Jahren Verluste erwirtschaftest, dann wird das Finanzministerium sagen, oder das Finanzamt in dem Fall, nein, diese Einkunftsquelle wird gar nicht als Einkunftsquelle anerkannt. Ja. Das heißt, es wird aberkannt, du kannst eben, oder der Arzt in dem Fall, die Verluste aus der Immobilie nicht mit deinen Einkünften aus selbstständiger Arbeit oder mit deinen Spitalseinkünften, also Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit, gegenrechnen. Und das ist eben dieses Thema der Liebhaberei. Wenn gesehen wird bei einer Immobilie, dass lange Zeit Verluste generiert werden, dann wird vom Finanzamt eine Prognoserechnung verlangt und da musst du Nachweis bringen, dass du innerhalb eines absehbaren Zeitraums eben einen Gesamtüberschuss erwartest.
Genau. Wir haben ja schon vorher gesagt, solche Entscheidungen sollten nicht unbedingt rein aus dem Bauch getroffen werden, was jetzt Immobilieninvestments angeht, sondern es ist schon gut, wenn man da ein bisschen rechnet. Und in dem Zusammenhang, den du gerade beschrieben hast, ist ja, glaube ich, so eine langfristige Wirtschaftlichkeitsrechnung überhaupt gefordert. Weil ich muss wirklich sehen, okay, wann hat man Break-Even, wann geht denn das ganze Immobilienprojekt wirklich in den positiven Bereich hinein, was die Einnahmen angeht.
Genau, und dann gibt es natürlich viele Spezifika. Es gibt natürlich, wenn du denkst an die Corona-Krise, gab es die Situation, dass du eine Zeit lang die Immobilien gar nicht an den Mann bringen konntest. Ja? Also da gibt es dann auch solche Unabwägbarkeiten, also Entschuldigungen sozusagen, die auch vom Finanzamt akzeptiert werden. Ja? Also alles in Richtung Prognoserechnung ist wirklich eine Rechnung, die im Detail mit dem Steuerberater geplant werden und abgesprochen werden muss. Und um eben glaubhaft zu machen, dass du nachhaltig eine Immobilie bewirtschaften willst und auch eben einen Überschuss planst.
Das heißt, es ist auch die Empfehlung, dass man da nicht blind hineingeht und jetzt so Produktversprechen dieser Markt und so weiter auch gibt, dass man dem blind vertraut, sondern man muss wirklich betriebswirtschaftlich rechnen mit seinen Beratern, die Steuerberatung befragen. Wie schaut es denn da aus mit dieser Wirtschaftlichkeitsrechnung?
Also und unbedingt die Empfehlung. Schon zu Beginn absolute Vermietung. Also du musst schon eben genau diese mit der Bank absprechen, was ist mein Tilgungsanteil, was ist mein Zinsenanteil. Also du möchtest eigentlich schon in der Stunde null sämtliche Kostenstrukturen kennen, um eben zu wissen, wann gibt es einen Totalüberschuss.
Genau, um zu verhindern, dass es ein böses Erwachen gibt, dass etwas nicht abzugsfähig ist und dass man eine ordentliche Steuerrückzahlung hat oder ein steuerliches Thema hat. Ganz wichtiger Punkt. Viele von euch denken vielleicht auch bezüglich ihrer Ordis, wie schaut es denn aus, wie kann man denn die besser verwerten, was kann man tun in der Zeit, wo man vielleicht selber nicht alle Räume verwendet etc. Also das Thema Vermietung von Praxisräumen an andere Mediziner, an Therapeuten, was auch immer, ist, glaube ich, auch ein besonders spannendes Thema in der täglichen Beratungspraxis, oder?
Absolut, ja. Und da gibt es eben auch einen Fallstrick für Ärzte. Das heißt, wenn ein Arzt oder eine Ärztin an einen anderen Arzt oder an die eigene Ärzte GmbH vermietet, dann ist diese Vermietung zwingend umsatzsteuerfrei, weil der eben, also der Mieter dann, eben auch nur umsatzsteuerbefreite Leistungen erbringt. Ja? Und dann fehlt mir wieder als Besitzer einer Immobilie der Vorsteuerabzug. Und das bedeutet in Folge wieder, dass meine Investitionskosten höher sind, weil ich eben diese Vorsteuer nicht im Erstattungswege zurückfordern kann.
Also das Immobilienthema in Bezug auf Ärztinnen und Ärzte ist ein ständiges Umsatzsteuerthema. Das höre ich jetzt da immer mehr heraus in dem, was du da beschreibst. Da muss man ganz genau hinschauen. Immobilie als Investitionsobjekt, also für die eigene Zukunft, für den Vermögensaufbau. Viele Ärzte interessieren sich zum Beispiel auch für sogenannte Bauherrenmodelle. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen?
Ja, die Bauherrenmodelle zeichnen sich dadurch aus, dass es hier eine 15 Jahresabschreibung gibt, also eine beschleunigte Abschreibung. Und aus diesem Grund werden da in relativ kurzer Zeit viele Aufwendungen generiert. Ja. Mhm. Das wird angeboten von unterschiedlichsten Anbietern. Wir Steuerberater nehmen sozusagen deren Rechenwerk in Empfang und eben diese Verlust- oder Gewinntangente. Also das sind sehr wohl attraktive Modelle, die dann Sinn machen, wenn das ein Arzt kauft, vor allem noch in seiner Erwerbstätigkeit und sozusagen seine positiven Einkünfte damit gegenverrechnet und dann in der Pension die Einnahmen, die ja auch erforderlich sind, damit ein Totalüberschuss gewährleistet ist, also die werden dann in seiner Ruhephase versteuert, wo er möglicherweise nicht in einer sehr hohen Tarifstufe ist. Ja. Also Bauherrenmodelle sind, wenn sie von seriösen Anbietern kommen, sehr wohl attraktive Beigaben zu einem Portfolio und erfreuen sich eben bei einigen Medizinern, bei einigen unserer Mandanten hoher Beliebtheit. Mhm. Aber wichtig ist natürlich, dass hier eine seriöse Steuerberechnung bei dem jeweiligen Anbieter dahinter steckt. Und wenn es Nachfragen gibt von Seiten des Finanzamtes, brauchen wir hier auch Ansprechpartner, um sozusagen diese Anfragen entsprechend beantworten zu können.
Mhm. Also wiederum rechnen, sorgfältig prüfen mit den Beratern, wenn es ein konkretes Modell gibt, das vorliegt. Gut, irgendwann vielleicht in einer späteren Phase, dann stellt sich die Frage des Verkaufs der Immobilie. Wie schaut es denn da aus?
Ja, beim Verkauf einer Immobilie haben wir die Immobilienertragssteuer von 30%, die dann zum Anwendung kommt. Mhm. Du weißt natürlich, dass wir aktuell einen großen Finanzbedarf haben in Österreich. Das heißt, es pfeifen schon die Spatzen von den Dächern, dass daran an dieser Stellschraube auch gedreht wird. Aber aktuell ist es jetzt so, wenn du zum Beispiel einen Gewinn bei der Veräußerung einer Immobilie gemacht hast, dass hier eben 30% zur Anwendung kommt. Also wenn dein Gewinn 100.000 Euro waren, dann zahlst du hier 30.000 Euro Immobilienertragssteuer.
Mhm, okay. Und da gibt es, glaube ich, Sonderregelungen und Begünstigungen, die man vielleicht überprüfen kann. Ne?
Ja, also zum Beispiel die attraktivste wahrscheinlich ist, dass es eine eigene Immobilie ist, sozusagen, dass du sozusagen steuerfrei rausgehst durch die Hauptwohnsitzbefreiung. Also das wäre die attraktivste und wahrscheinlich in der Praxis am meisten genutzte Befreiung in der Hinsicht.
Mhm. Also muss man vernünftig einziehen in die eigene Immobilie, die man eventuell verkauft. Da braucht man einen gewissen Zeitraum, wo man zumindest dort gewohnt haben muss. Ich glaube, so ist das gestaltet.
Absolut. Und da musst du wirklich sehr detailverliebt planen, um hier sozusagen keinen Tatbestand zu setzen, der dann beanstandet werden kann.
Mhm. Wie ist es mit meiner Ordination, wenn ich in Pension gehe eigentlich?
Ja, da gibt es natürlich auch zahlreiche Beispiele bei unseren Mandanten, wo eine Immobilie sowohl als Wohn- als auch Ordination genutzt wird. Und seit Mitte 2023 gibt es die Begünstigung, dass diese Immobilie steuerneutral zum Buchwert ins Privatvermögen übernommen werden kann. Mhm. Also gerade bei dieser sensiblen Phase des Arztes oder des Berufslebens des Arztes, der Pensionierung, ist da auch hohe Planungstätigkeit anzuraten.
Das heißt, man kann die Immobilie, wenn das sozusagen diese Voraussetzungen erfüllt und man wirklich tatsächlich in Pension geht, günstiger ins Privatvermögen überführen.
Also man kann sozusagen die Besteuerung der stillen Reserven hinauszögern. Das ist Sinn und Zweck dieser Regelung und die habe ich eben seit Ende Juni 2023.
Mhm. Wenn wir das alles betrachten, ist das eine die steuerliche Betrachtung und wenn man dann ein bisschen mehr so in die Betriebswirtschaft hineinschaut, ist es nicht nur die steuerliche Betrachtung, sondern es geht alle die Planung einer Immobilie in der Vermögenssituation weit darüber hinaus, aus unserer Sicht, also nicht nur die Steuern zu beachten.
Ja. Absolut. Also das Ganze ist immer anzuraten, eingebettet zu sehen im Zuge einer strategischen Finanzplanung, wo sozusagen eine Art Bilanz geschaffen wird über sämtliche Asset, Positionen, aber auch Verbindlichkeiten des Arztes, um das, um zu schauen, einfach, bin ich da gut aufgestellt, wird meiner Planung, meiner Alterungsplanung entsprochen. Das ist also wünschenswert aus unserer Sicht, eben nicht nur die betriebliche Sphäre ins Visier zu nehmen, sondern auch die gesamte private und betriebliche Sphäre zusammen des Arztes und der Ärztin.
Genau, also wir haben es ja gesehen in dem, was wir heute besprochen haben, dass diese zwei Sphären, das Unternehmen und das Privatleben, dass das natürlich verschränkt ist miteinander. Das eine ist die Ordination und dann gibt es sogar so Einnahmequellen wie die Vermietung und so außerhalb der Ordination. Und das, was sozusagen netto überbleibt, das fließt hinein in die private Sphäre und das hängt sehr intensiv zusammen. Ich kann vielleicht aus der Praxis ein bisschen berichten. Wir haben das üblicherweise auch mit Excel-Sheets und so weiter geplant, durchaus komplexe Vermögenssituationen, und wir sind jetzt schon seit vielen Jahren dazu übergegangen, dass wir eine eigene Software dazu entwickelt haben, wo wir diese ganzen Assets in den verschiedenen Asset-Kategorien genau, exakt, Stück für Stück planen, die Verbindung zwischen den einzelnen Asset-Vermögensgütern zu zeigen, und damit kann man eben gute wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Also wenn ich sage, du hast es ja schon erwähnt, auch eine Kreditsituation, dass man überlegt, wie schnell führt man einen Kredit zurück, wie ist die Zinsensituation, soll man Kapital, das man vielleicht zur Verfügung hat, vorzeitig reinzahlen und so weiter, was hat man für Auswirkungen, was hat man für unterschiedliche Renditen, also für Zinssätze bei den Krediten, für Renditen bei den Vermögensgütern und so weiter, was zahlt sich da aus? Also das sind ganz komplexe Zusammenhänge, um schlussendlich das Ergebnis zu schaffen, dass halt mehr rauskommt als ohne Planung. Das ist unser Ziel dabei, und das halten wir genau bei der Immobilie für besonders wichtig. Genau. Also die Immobilie, um das vielleicht zusammenzufassen, kann einen wirklich tollen Beitrag leisten zur persönlichen Vermögenssituation, vielleicht auch zur unternehmerischen Situation, so wie wir es gezeigt haben. Man kann sie vermieten, man kann die Orte vermieten, man kann Wohnungen oder Immobilien außerhalb der Ordination auch vermieten, also durchaus interessant. Nicht zu, ein Klumpenrisiko, sagen wir dazu, es soll nicht zu dramatisch sein, dass diese Asset-Kategorie Immobilie total hoch aufgeladen ist, sondern auch auf die anderen Asset-Klassen, die da sind, Kapitalmarkt, Lebensversicherungen, Wertpapierdepots und so weiter. Also gibt es verschiedene andere Vermögenskategorien auch, die dazugehören, aber die Immobilie spielt eine große Rolle auch. Genau, ich glaube, das zur Zusammenfassung fehlt mir sonst nichts mehr ein. Fällt dir noch was ein dazu?
Nein, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht.
Perfekt, wir bedanken uns sehr herzlich, dass ihr zugehört habt, freuen uns schon gemeinsam auf die nächste Folge. Ich glaube, gerade zum Thema Immobilien, wir haben es jetzt im Vorfeld noch ein bisschen besprochen, fällt uns noch die eine oder andere Folge ein, die man machen kann. Also wir können da noch tiefer hineingehen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen dazu, freuen wir uns total darauf, wenn über die Kontaktaufnahme. Und ansonsten verbleibt mir alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Ja, von meiner Seite auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal.